Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode. Jens, hallo.
Ja, grüß Gott, moin moin in die Runde. Und Axel, wie war dein Stuhlgang heute?
Der war sehr gut. Ja, der Jens spricht direkt unser Thema an, das wir heute haben. Da sind wir beide nicht Experten. Deshalb haben wir uns heute mal wieder einen Experten eingeladen. Und worum soll es heute gehen? Der Jens hat es schon gerade kurz angedeutet. Es geht um FMT. Das ist die Abkürzung für fäkaler Mikrobiota-Transfer. Und ihr habt es vielleicht schon hier oder da mal in den Medien gehört, Stuhltransplantationen sind zum Teil en vogue. Und da wollten wir auch mal reinschauen in das Thema und haben uns da einen Experten eingeladen. Und zwar darf ich heute bei uns den Experten Heiko Pust aus Bremen begrüßen. Er hat viele Berufe. Ich stelle den Heiko kurz vor, bevor ich mal Hallo sage. Er hat zwei Handwerksberufe, ist Ingenieur, ist Heilpraktiker, Lehrer, Business Coach und auch Buchautor. Und wir wollen heute auch über ein Buch von ihm sprechen, genau zu diesem Thema. Und wir freuen uns, dass wir dich heute bei uns im Podcast haben hier. Hallo Heiko, grüß dich.
Ja, hallo Axel, danke. Ja, ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Hallo Axel, hallo Jens und nette Einführung, Dankeschön.
Ja, wir starten einfach direkt und das, was uns beide natürlich so interessiert, wie kommt man denn eigentlich auf so ein Thema? Also wie kommt man dazu, sich damit zu beschäftigen und da auch natürlich ein Buch zu schreiben und ganz tief in dieses Thema so einzusteigen?
Ach naja, ich habe eine Praxis als Heilpraktiker seit 27 Jahren jetzt und die Themen, die da oder die für mich relevant waren, sind tatsächlich alles Magen-Darm-Geschehnisse, psychosomatische Geschehnisse und die ganze psychische Ebene. Und für mich hat sich schon relativ schnell dargestellt, dass es immer einen Zusammenhang zum Darm gibt. Also die Beschwerden, die mir da geschildert wurden, also immer mit entweder Magenbeschwerden oder Darm oder Verdauung oder Durchfall und oder Reizdarm oder Blähungen oder irgend so etwas. Und als dann 2013 oder mir wurde es dann 2014 erst bekannt, diese niederländische Studie rauskam zur Stuhlübertragung, da war mir klar, okay, da passiert jetzt was ganz Neues, wirklich was Bahnbrechendes in der Medizin. Das hat mich dann veranlasst, 2015 dazu das erste Buch zu machen und dann jetzt eben 2023 die Überarbeitung tatsächlich auch anzugehen und rauszubringen, weil sich so viel spannende Dinge inzwischen auch getan haben.
Ja, vielen Dank so für den Einstieg. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn eigentlich so ein fäkaler Mikrobiota-Transfer?
Naja, im Grunde ist es, man nimmt eine Stuhlspende, also Fäkalien eines gesunden Spenders, einer gesunden Spenderin und überträgt die auf verschiedene. Da sind verschiedene Wege möglich und gibt sie einem erkrankten Menschen mit der Idee, dass dieser erkrankte Mensch gesundet.
Okay. Und wie läuft das so in der Praxis ab? Du sagst gerade, es gibt halt mehrere Wege, so einen Transfer zu machen. Kannst du uns da mitnehmen?
Na, man muss sich das so vorstellen. Also 2013, als diese Studie, also ich will das einfach vielleicht kurz erläutern, man hatte in dieser Studie schwer, also wirklich, es gibt eine Erkrankung, eine schwere Durchfallerkrankung, die wirklich mit blutigem Stuhlgang und so weiter einhergeht. Die nennt sich Clostridium difficile. Und man hatte in dieser Studie Menschen genommen, auf verschiedene Arten behandelt. Und ein Weg in dieser Studie war eben, Stuhl zu übertragen, also eines gesunden Spenders zu übertragen. Und da, weil das praktisch vorher noch nie jemand wirklich beschrieben hatte, ist man wirklich beigegangen, das mit primitivsten Haushaltsmitteln aufzubereiten, herzustellen und dann aber über eine Dünndarmsonde, also im Prinzip über die Nase, ein Schlauch wird über die Nase, die Speiseröhre bis in den Dünndarm geschoben und über diesen Schlauch wurde diese verdünnte Stuhlspende verabreicht. Das war 2013 so. Ja, das war natürlich vom Übertragungsweg relativ aufwendig und auch nicht so schön. Muss man sich vorstellen, da so ein Schlauch über die Nase. Man hat dann viele andere Wege probiert. Man hat das auch per Einlauf, also rektal dann verabreicht und man hat dann irgendwann ist man beigegangen, das in Kapseln zu verfüllen und darüber zu verabreichen. Und im Moment ist das auch wohl der Weg, der einfach am praktikabelsten ist, also zumindest für die Kliniken, das über Kapseln zu verabreichen. Und man macht das inzwischen so, dass das gefriergetrocknet wird, also tatsächlich die Stuhlspende so aufbereitet wird, dass sie gefriergetrocknet wird, dann in Kapseln verfüllt und dann lässt sich das Ganze gut über Kapseln auch aufnehmen.
Okay, also du hast gerade von einer schweren Durchfallerkrankung berichtet. Ist das nur für so Durchfallerkrankungen oder welche Krankheiten kann man damit behandeln? Und wie sind da die Erfolgschancen, wenn man so einen Transfer bekommt?
Naja, dazu muss man, muss ich ein bisschen ausholen. Also 2013, diese besagte Studie, die haben tatsächlich dann auf drei verschiedene Arten eben Erkrankte behandelt und es hat sich sehr, sehr schnell ergeben. Man muss sich das vorstellen, diese Clostridium difficile ist eine so schwere Erkrankung, dass man normalerweise, wenn man daran erkrankt, also von wirklich einer Lebensqualität kann man nicht sprechen. Man muss mit schweren Antibiotika irgendwie überleben. Und das Beeindruckende war eben, man hat eine Übertragung gemacht, also eine Stuhlspende, ein einziges Mal übertragen. Und ich glaube, es waren 19 Probanden, die sie da in dieser Studie hatten für diesen Weg der Behandlung. Und von diesen 19 sind 16 gesundet, also durch eine einzige Stuhlspende. Und dann hat man die restlichen, also die drei, die dann noch da waren, denen hat man eine andere, also von einem anderen Spender eine Stuhlspende gegeben. Und von diesen dreien sind nochmal zwei gesundet, sodass man damals eine Quote hatte von 94% oder ja, also wirklich, das ist in der Medizin ein Behandlungsweg, sowas gibt es nicht oft. Das war total beeindruckend. Und dann hieß es eben lange Zeit, und man hat den Rest der Studie, ach, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, die anderen Behandlungswege wurden dann abgebrochen, weil die im Verlauf einen wirklich schlechteren, deutlich schlechteren Verlauf zeigten. Und man wollte den Probanden dieser Behandlungswege das nicht weiter zumuten und hat praktisch die Studie abgebrochen an der Stelle und hat gesagt, bitte, für Clostridium difficile ist ab jetzt der Weg, eine Stuhlübertragung. Und man redet da, also das ist weltweit dann natürlich wiederholt worden. Also nachdem dies veröffentlicht wurde, haben das andere Länder natürlich nachvollzogen und tatsächlich, das lässt sich wiederholen und problemlos erreicht man, ja, je nach Schweregrad, aber um 90% Erfolgsquote. Das ist in der Medizin also ist extrem selten und auch über eine solch einfache Behandlung. Also ich kenne das nicht, dass das sonst so möglich ist. Und nach diesem, also man muss ja sagen, 2014 dann ist weltweit begonnen worden. Und seitdem, das sind jetzt mal gerade 10 Jahre, forscht man eben wie verrückt auch in Bereichen anderer Erkrankungen und versucht dort die ähnliche Erfolgsquote zu wiederholen. Also bei allen Darmerkrankungen natürlich, also und von Reizdarm bis Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Man probiert also auch da diese Quoten zu wiederholen und Erfolge zu erzielen. Aber inzwischen, also der letzte Stand, der mir begegnet ist, letztes Jahr, da waren 52 Erkrankungen in der Prüfung, ob sich FMT, also Fäkaler-Mikrobiota-Transfer, dort bewähren kann. Und da waren dann eben 11 Krebserkrankungen darunter, aber auch ganz viele neuronale Erkrankungen, also von Multipler Sklerose bis Autismus. Also ein unglaubliches Spektrum, was da inzwischen geprüft wird, weil auch die Forschung inzwischen weiß, dass es ganz viele Zusammenhänge zwischen Darm und Erkrankungen gibt. Also es gibt eine Darm-Hirn-Achse, eine Darm-Leber-Achse, eine Darm-Lungen-Achse. Also da ist man tatsächlich in den 10 Jahren sehr viel weitergekommen und deswegen schaut man eben auch auf andere Erkrankungen, wo man früher eher dachte, ach, das ist ein neuronales Geschehen oder es ist ein Autoimmungeschehen. Was soll das mit dem Darm zu tun haben? Aber da ist man inzwischen weiter.
Ja, da fällt mir in dem Zusammenhang, ich komme ja auch von der Küste, ne, so wie du aus Bremen, ein bisschen weiter westlich aus dem schönen Ostfriesland. Und da haben wir den ersten Comedian Deutschlands, Otto Waalkes. Und da kann ich mich so an ein Ding erinnern, was er gemacht hat. Kennst du vielleicht auch noch Leber an Großhirn? Na, da hat er damals. Haben sich zwei Leute an der Theke getroffen. Einer hat sich irgendwie über den anderen aufgeregt und dann ist so ein bisschen Adrenalin ins Spiel gekommen und so. Er hat das so richtig schön dargestellt. Kann man auf YouTube immer noch sich anschauen, dass der Körper kommuniziert, ne? Über das Nervensystem, über das Hormonsystem. Und das Gehirn muss immer Bescheid wissen da oben, um eine bestimmte Verhaltensweise zu initiieren. Und ja, wie du sagst, viele Fachbereiche haben sich da extrem geöffnet und haben verstanden, dass es da Zusammenhänge gibt. Weil wir auch unheimlich viele Nervenendigungen im Darm haben und sehr viel Kommunikation vom Darm zum Gehirn, auch vom Gehirn zum Darm. Und ja, wir haben ja gerade die EM gehabt, die Fußball-EM in Deutschland, und da fällt mir so ein Spruch von Paul Breitner ein. Kannst du dich noch erinnern, Axel?
Ja, klar.
Ja, sie hatten alle die Hose voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. Also Psyche spielt eine große Rolle. Mich würde mal interessieren, Heiko, du hast Clostridium difficile erwähnt und die Dinge, die da in der Röhre sind sozusagen. Das ist aber im Moment die einzige Indikation, wo das zugelassen ist, oder?
Genau, so ist es. Also das muss man tatsächlich jetzt ehrlicherweise auch sagen, dass, oder ich sage es mal so, für Deutschland ist das so. Und es gibt aber natürlich ja, innerhalb von Studien viele Möglichkeiten, auch andere Erkrankungen mit hineinzunehmen. Also es gibt ja, gibt im Bereich von, wenn man sich also an einer Studie beteiligt und sich dort als Erkrankter, als Proband meldet, dann gibt es andere Möglichkeiten und es gibt Unikliniken, die dann tatsächlich auch solche Studien durchführen. Und da wird auch in Deutschland an anderen Erkrankungen auch geforscht. Aber weltweit, da haben ja die Länder unterschiedliche Regularien auch, wird tatsächlich auch für andere Erkrankungen FMT eingesetzt und meistens tatsächlich noch im Rahmen von Studien, aber das wird sich nicht mehr in diesen Studien erhalten lassen, weil natürlich die Erfolge, wenn da Erfolge da sind, dann ja, springen natürlich auch Kliniken oder auch Privatpraxen auf und sagen, okay, dann machen wir das auch. Das ist in Deutschland sicherlich noch ein bisschen, also ich habe heute Morgen gerade nochmal geschaut, es gibt, wenn man sich die einschlägigen Abfragen mal macht, welche Klinik führt das durch in Deutschland, dann findet man 11 Kliniken in Deutschland, die das tatsächlich auch durchgeführt haben und auch anbieten. Das ist natürlich noch sehr wenig.
Ja, unter anderem Uniklinik Köln. Axel, du kannst mit dem Fahrrad hinfahren. Also wenn du mal eine brauchst, dann ist es für dich nicht sehr weit. Weiß nicht, Bremen ist auch schon angeschlossen.
Nein, in Bremen gibt es da nichts. Also die nächste ist dann Hamburg. Aber Köln, weil du das gerade erwähnst, Jens, Köln ist wirklich, also aus meiner Wahrnehmung jedenfalls ganz weit vorn, was da auch Forschung angeht. Also ich wüsste jetzt niemanden, der in Deutschland, vielleicht Jena noch, die Klinik in Jena, das sind einfach Personen auch, die da diese Thematik sehr früh schon reingebracht haben und auch vorangetrieben haben. Und deswegen sind die einfach auch da etablierter als andere Kliniken.
Ich habe eine Dame aus dem Forschungsteam mal auf dem Kongress gehört und fand das auch extrem spannend. Und das, was du sagst, viele andere Indikationen, wo das wahrscheinlich funktionieren wird. Ich meine, es gibt ja heute eigentlich fast keinen Fachbereich mehr. Selbst in der Sportwissenschaft, ja, sprechen wir heute von möglicherweise Darmtuning oder Darmdoping, ja. Und in der Medizin und in der Heilpraktik gibt es eigentlich ja fast keine Erkrankung mehr, die man nicht auch über den Darm mitbehandeln würde. Was mich da mal interessieren würde, deine Meinung, ist das denkbar, dass wir irgendwann mal so individuelle Verkapselungen bekommen, ne, wo man ja den Stuhl von, ich weiß nicht, von seiner Mutter oder von seinem Bruder oder was auch immer, übertragen, ohne dass da irgendwelche, und das ist ja, glaube ich, im Moment noch so ein bisschen das Problem, dass man eventuell genetische Informationen überträgt, die hier vielleicht wiederum eine andere Erkrankung auslösen können, Fragezeichen.
Ja, genau, das ist tatsächlich auch, also das führte 2019 nochmal zu einer Verschärfung, weil tatsächlich in den USA sind zwei mit FMT behandelte Patienten gestorben, weil man dort in der Stuhlspende nicht umfangreich genug auf Erreger getestet hatte und hatte dort multiresistente Erreger übersehen, also tatsächlich darauf nicht getestet, und dann wurden diese schon erkrankten Personen mit einer Stuhlspende behandelt, die multiresistente Erreger reinbrachte, und die sind tatsächlich dann in der Folge gestorben, so dass man da sehr viel schärfer drauf schaut und das Screening, also die Spenderauswahl unglaublich aufwendig macht. Und auch muss ich erstmal vorstellen, erstmal muss man Spender finden, die sich bereit erklären. Also es ist nicht so einfach, wie man so denkt. Man könnte ja denken, naja, jeden Tag findet das ja irgendwo auf Toilette statt. Aber sich dann auch noch bereit zu erklären, als Spender jetzt für eine Klinik zu dienen, das ist wohl nicht so einfach. Und dann ist der Aufwand, das praktisch durchzutesten, bis dann am wirklich freigegebene Stuhlspende am Ende dabei rauskommt, ist extrem aufwendig.
Kannst du uns mal kurz erklären, wie das wirklich so praktisch abläuft? Also ich gehe da in die Klinik und sage, ich würde gern an einer Stuhlpro oder an so einer Stuhl Untersuchung oder Studie teilnehmen, sowohl als Spender als auch Erkrankter. Oder wie läuft das in der Praxis ab?
Na, ist tatsächlich so, dass die Einschlägen, also diese Unikliniken, also vor allem Köln auch, die haben tatsächlich, es gibt eine Internetseite, da werben die um Spender. Und da kann man sich melden. Und dann gibt es schon eine Menge Fragen im Vorfeld, die das Ganze ausschließen, weil die natürlich den Aufwand auch minimieren wollen. Die wollen natürlich möglichst nur Spender, von die schon mal für sich selbst geklärt haben, komme ich überhaupt in Frage. Das sind so Fragebögen ähnlich, wie man sie vielleicht auch aus der Blutspende kennt. Also da werden so ein paar Sachen abgefragt. Und nur wenn man da überall Nein sagen kann, kann man einen Schritt weitergehen. Und dann gibt man eine Stuhlspende ab, tatsächlich eine frische Stuhlspende, also möglichst nicht, also wirklich, ich glaube, eine Stunde alt höchstens, gibt man ab. Und dann wird nicht nur die Stuhlspende untersucht, sondern man bekommt Blut abgenommen. Dann wird das Ganze aufwendig untersucht, und nehmen wir mal an, es kommt da jetzt bei raus, mal der beste Fall, es ist alles in Ordnung. Dann wird diese Stuhlspende für, ich glaube, für 4 Wochen wird sie weggelegt, also wird im Prinzip eingefroren. Dann wird nochmal erneut getestet, also der Stuhlspender muss nochmal die ganze Prozedur über sich ergehen lassen. Und erst wenn dann alles negativ, alles wunderbar, dann darf diese Stuhlspende auch verwendet werden. Also der Aufwand ist sehr groß, und wie gesagt, man muss erstmal jemanden finden, der das mitmacht. Und ja, die umgekehrte, die oder die andere Seite, du hattest auch gefragt, wie läuft es ab, wenn ich in die Klinik gehe und eine Stuhlspende bekommen will. Ja, in der Regel ist es so, dass im Moment dort vor allem Menschen, gerade in Köln auch, die mit gastrointestinalen Problemen kommen, dann sehr vehement sagen müssen, ja, ich würde gerne ein experimentelles Verfahren wählen, ich möchte gerne ein FMT haben. Und dann wird praktisch geprüft, was hat dieser Mensch für eine Vorerkrankung, könnte das passen, also kann dieses Verfahren dazu überhaupt passen. Und wenn jetzt beispielsweise Köln das jetzt positiv empfindet, dann wird daran teilgenommen, und dann haben die in der Regel Stuhlspenden schon liegen, die dann in der Regel per Kapsel verabreicht werden.
per Kapsel verabreicht. Also mich interessiert es wirklich gerade auch, oder unsere Zuhörerinnen auch, per Kapsel. Das heißt, man nimmt die dann halt oral mit einem Glas Wasser, schluckt die runter und dann ist gut, ja?
Ja, tatsächlich so ähnlich. Also am Anfang, man muss mal gucken, wir sind ja hier so, wie soll ich mal sagen, in einer Kultur auch aufgewachsen. Für uns sind Fäkalien, anders als es im Tierreich ist, schon auch irgendwie belegt mit so einem Ekelfaktor. Und da probiert man natürlich schon, sowohl den Geruch möglichst rauszunehmen, als auch so das Gefühl rauszunehmen, ich schluck da jetzt Fäkalien. Ja, es hat sich wohl etabliert, das Ganze in einem Joghurt, also die Kapseln in einen Joghurt einzurühren und dann praktisch den Joghurt zu löffeln und die Kapseln zu schlucken. Man muss immer so ein bisschen gucken. Am Anfang musste man relativ große Mengen zu sich nehmen. Also die ersten, es gibt ja verschiedene Kapselgrößen, die verabreicht werden können. Am Anfang waren es 20 Kapseln, die auf praktisch pro Gabe geschluckt werden mussten. Das hat sich inzwischen verbessert, weil man diese Stuhlspende konzentrierter herstellen kann. Und ich glaube, inzwischen sind es 4 Kapseln, die man nehmen muss. Also da ist man schon sehr dran und das hat sich jetzt in 10 Jahren so etabliert, auch tatsächlich, das immer für den Patienten, für die Patientin so zu gestalten, dass es wirklich einfacher ist, auch vom Ekelfaktor.
Aber nimmt man die einmalig oder über eine längere Zeit?
Ja, das hängt jetzt vom Setting ab, würde ich sagen. Das macht, wenn man sich die Studien mal anschaut, das macht jede Studie ein bisschen anders. Es gibt Studien, die sagen, eine Gabe.
Nein.
Ja, es gibt es auch. Und dann warten wir mal. Und natürlich wird vorher geschaut, welche Erkrankung, wie geht es dem, Beschwerdebild. Dann wird eine Stuhlspende analysiert. Dann wird Also nicht der, also der Patient gibt erstmal eine vor der Übertragung ab. Dann wird geprüft, wie sieht es denn aus, welche Mikrobenstämme gibt es denn. Dann wird ein FMT gemacht und dann schaut man sich an in regelmäßigen Abständen, wie verändert sich das Mikrobiom oder die Darmmikrobiota bei diesem Patienten. Aber es gibt auch Behandlungswege, die geben täglich eine Spende oder ja, man weiß inzwischen bei einer schweren Darmerkrankung, der Colitis ulcerosa zum Beispiel, da muss man das wiederholen. Da reicht es also nicht, wie bei Clostridium difficile, das einmal zu machen und dann ist gut, sondern da hat sich inzwischen etabliert, dass man das alle 4 Wochen wiederholen muss, um wirklich einen Erfolgsfaktor zu erzielen.
Und ist das Ganze mit einem Krankenhaus, mit einem stationären Aufenthalt verbunden oder wird das einfach ambulant in der Praxis, dass ich das beim Mittag den Joghurt dann löffel, wie du es gerade eben sagtest?
Ja, auch das ist sehr unterschiedlich. Du musst dir vorstellen, es hängt vom Beschwerdebild ab. Also im Moment mit einer Clostridium difficile Erkrankung wirst du stationär aufgenommen. Das ist ganz klar. Und man muss immer so ein bisschen gucken. Es gibt natürlich inzwischen auch ambulante Praxen, die das anbieten. Und ja, da gehst du hin. Die kennen dich dann in der Regel länger schon. Du hast ein bestimmtes Beschwerdebild, bekommst diese Spende. Und dann wird praktisch geschaut, wie verhält es sich, wird eine erneute Stuhllabor gemacht, ein erneutes Blutlabor gemacht. Das gibt es auch. Man muss nur ein bisschen gucken, wenn man jetzt tatsächlich das Gefühl hat, hey, das könnte was für mich sein, dann wird es wirklich nicht so einfach. Also wenn man jetzt nicht gerade Clostridium difficile oder eine Darmerkrankung hat, dann wird es gar nicht so einfach, da wirklich jemanden zu finden, der das mit einem auch wirklich begleitend durchführt. Das ist so eine ja, ich würde mal sagen, so eine Grauzone, die nicht viele hier in Deutschland, jedenfalls das, was mir so bekannt ist, eingehen. Mag sein, dass das auch nicht bis zu mir vordringt, aber da macht das Ausland viele Wege einfacher. So dass ich auch Menschen kenne, die sind dafür dann ins Ausland gefahren.
Und Heiko, hast du da Erklärungsansätze? Wir wissen ja aus Tiermodellen vor allen Dingen, wenn man den Stuhl von schlanken Mäusen auf übergewichtige Mäuse überträgt, dann werden die übergewichtigen Mäuse schlank. Das klingt jetzt so einfach, aber es funktioniert in der Regel. Und wir wissen das auch bei Depressionen, dass das funktioniert. Wir wissen das auch im Sport beispielsweise. Da hat man diese berühmte Studie beim Boston-Marathon gemacht, wo man dann den Stuhl der schnellsten Läufer übertragen hat auf Mäuse und die wurden dann auf einmal im Hamsterrad ganz akribisch, wo man dann, naja, ein bisschen im Bildzeitungsstil gesagt hat, okay, da können wir ja so eine Art Stuhldoping betreiben. Aber irgendwas muss da ja passieren. Gibt es dafür Erklärungsansätze, wenn man so die Signatur, ne, von einem aufs andere überträgt?
Ja, also das gibt natürlich, also diese Berichte gibt es häufiger und gerade wenn man über Risiken spricht von FMT, dann taucht das natürlich auf. Also nicht nur die übersehenen multiresistenten Keime oder das Einbringen von irgendwelchen Krankheitserregern, sondern man schaut natürlich auch, okay, gibt es sowas wie zum Beispiel Übergewicht? Übertrage ich damit die Tendenz zum Übergewicht? Also das, was ich gefunden habe, es gibt Einzelfallberichte, wo das so passiert sein soll. Im Mausmodell gibt es da tatsächlich, tja, da sieht es so aus. Ich halte mich immer ein bisschen zurück, vom Mausmodell immer auf den Menschen zu schließen. Also auch das, was ich im Buch verwendet habe, ist, ich würde mal sagen, wirklich nur zum ganz, ganz, ganz kleiner Teil ist, aus dem Mausmodell, sondern ich schaue immer, gibt es das inzwischen auch beim Menschen? Und da gibt es zum Beispiel eine große Studie, da hat man tatsächlich probiert, Schlankheit zu übertragen und das ist aber nicht gelungen. Also insofern, man hat praktisch übergewichtigen Menschen Stuhl von schlanken Personen übertragen und hatte so die Idee zumindest erstmal, dann könnte ja sein, dass die dann tatsächlich es leichter haben, schlank zu werden und zu bleiben. Das hat sich aber nicht als positiv herausgestellt.
Vielleicht muss man sagen, noch nicht, weil wir noch nicht genau wissen, wie es funktioniert. Ja? Also vielleicht ist das in 20 Jahren, wenn man mal so zurückdenkt, ja, 70er Jahre. Also hätte da jemand gesagt, dass wir den ganzen Tag mit dem Smartphone rumlaufen und 500 Apps auf dem Handy haben und so weiter. Also hätte man damals ja auch für irre erklärt. Ja? Also ich glaube schon, dass da eine Menge passieren wird in den nächsten 20, 30 Jahren. Und vielleicht, ne, Axel, dann geben wir unseren Stuhl ab. Ne, als schlanke, sportliche Menschen und dann werden die Übergewichtigen so schlank wie wir und wir brauchen diese Fettwegspritze nicht mehr.
Also tatsächlich, na, wie soll man es sagen, es ist noch unklar. Bisher überträgt man ja einen kompletten Stuhl. Das heißt, man nimmt eine Fäkalspende mit allem, was darin ist. Also nicht nur Bakterien, Viren, Pilze, Bakteriophagen und so weiter. Also Dinge, von denen man nicht genau weiß, wofür sind sie eigentlich oder was können sie bewirken. Das überträgt man in der Gesamtheit im Moment. Ja, das muss man ja, ist einem klar, ne? Eine Stuhlspende enthält diese Gesamtheit. Und es gibt unglaublich viele Spekulationen. Was aus dieser Gesamtheit ist denn eigentlich der wirksame Punkt? Also sind es tatsächlich die Bakterien oder ist es die Gesamtheit? Muss es miteinander irgendwie kommunizieren? Das ist alles noch sehr unklar. Insofern, tja, ist das. Also das, was du sagst, ist sicherlich denkbar, wenn man sich anschaut, die Forschung in dem Bereich, ich behaupte, ist jetzt 10 Jahre alt. Und 2015, als ich das Vorgängerbuch gemacht habe, da war es noch möglich, alle Studien zu sichten. Also ich habe mir wirklich alle Studien angeschaut, alle durchgelesen, und das Material verwendet. Und jetzt, 23, also 8 Jahre später, man wird schier erschlagen, was weltweit in dem Bereich geforscht wird. Das jetzt alles zu sichten, ist im Prinzip nicht mehr möglich. Also, und da sieht man einfach, was da sprunghaft an Forschung stattfindet. Und das ist natürlich denkbar, dass das sich auch verfeinert in der Anwendung, aber auch in der Diagnostik.
Ja, da bin ich ziemlich sicher. Also die Publikationsrate hatte immens zugenommen, auch was grundsätzlich Mikrobiom anbelangt. Ich glaube, es gibt keinen Fachbereich, der sich damit nicht beschäftigt. Ist vielleicht gerade auch ein Megatrend, muss man sagen. Klar, es gibt immer mehr Supplementehersteller, die Probiotika, Präbiotika, Symbiotika und so weiter herstellen. Der Otto-Normalverbraucher blickt kaum noch durch. Und ja. Geht dann am liebsten zu dir oder anderen, die sich mit dem Thema Darm auskennen. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, du hast ja in deinem Buch am Anfang oder die ersten, sagen wir mal, 100 Seiten mal sehr allgemein über den Darm auch geschrieben und auch über die Behandlungsmöglichkeiten. Wir haben ja unseren Podcast ganz bewusst Milieu oder Mikrobe genannt, weil man kann ja das Thema immer von zwei Blickwinkeln sehen, nämlich einmal, ne, Antibiotika, also Keime zerstören, und auf der anderen Seite Probiotika, die Wohngemeinschaft im Darm wieder so möglichst angenehm wie möglich zu machen. Die einen so, die anderen so, ne? Es sind so zwei Lager im Moment, die aber eigentlich zusammengehören, aus meiner Perspektive. Und würde mich mal interessieren, wie du das Thema aktuell siehst. Wir haben ja eine immens steigende Rate von Reizdarm, du hast es erwähnt, aber auch eben Darmentzündungserkrankungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn etc. pp. Ja, wie schätzt du den Stand der Dinge ein?
Naja, man muss einfach schauen, dass der Einfluss auf die Balance der Darmmikrobiota inzwischen so vielfältig ist, dass wir nicht mehr wirklich von einem ausbalancierten Milieu sprechen können. Und das ist eine große Problematik. Also nicht, na, du hast angesprochen, Antibiotika, ja, die gibt es ja noch gar nicht so ewig lange. Aber jetzt wird Antibiotika, der Stand der Verabreichung von Antibiotika ist immens hoch. Der fällt auch nicht. Also trotz aller Kampagnen und Resistenzen gibt es keine Einsicht. Das heißt, die Verschreibung von Antibiotika ist weltweit auf einem hohen Stand. Das ist zum Beispiel ein Rieseneinfluss auf die Balance innerhalb der Darmmikrobiota. Und da würde ich sagen, also da gibt es viele sicherlich von Stress, von Zeithektik, Zeitenge, aber auch von Konservierungsstoffen, von Nahrungs, überhaupt von Ernährungsgewohnheiten, so dass wir nicht mehr davon sprechen können, dass wir wirklich eine Darmmikrobiote haben, die halbwegs ausgewogen im Balance ist und die das herstellt, so dass wir gesund sind. Das stören wir mitunter täglich so gravierend, dass bei allem Versuch der Mikrobiota wieder in Balance zu kommen, ja, schlicht irgendwann scheitern wird. Und das ist eine Riesenproblematik, die wir haben. Und da ist natürlich jeder auch ein bisschen selber gefragt. Also ich gehe ja jedes Jahr zum Herbst hin immer und halte Vorträge zum Thema Darmgesundheit, und da ist jeder so ein bisschen selbst gefragt, auch für sich da Dinge zu tun und eben diese Balance nicht täglich zu stören.
Ja, klar. Wenn man möglichst lang leben möchte, dann sollte man das Leben nicht permanent verkürzen, ne? Durch alle möglichen Einflüsse. Und du hast ja auch das Thema Psyche erwähnt am Anfang. Wir wissen das ja zum Beispiel auch aus dem Sport, dass eben vor wichtigen Wettkämpfen oder so da im Darm eine Menge passieren kann. Wir wissen das aber auch so, wenn Menschen sehr, sehr belastet sind, ob sie jetzt körperlich belastet sind oder eben auch psychisch, emotional oder seelisch, dass dann im Darm natürlich etwas passiert. Kannst du ein paar Sätze vielleicht dazu sagen, wie so die psychische Verfassung auf den Darm wirkt?
Naja, also das ist ja beeindruckend, was da inzwischen auch auf dem Pharmamarkt passiert. Das muss man mal gucken. Es gibt ja inzwischen Präzisionsprobiotika oder ja, also wirklich Stoffe, die hergestellt werden, mitunter mit einem Darmstamm. Also wirklich, da wird einer selektiv rausgenommen und diese Probiotika, die so präzise in einem Bereich wirken sollen, sind eben oft wirksam im Bereich der Psyche. Also es gibt ja inzwischen auch selbst bei mittelschwerer Depression gibt es inzwischen Medikamente, die enthalten nichts anderes als ja, Darmbesiedler. Und insofern ist der Einfluss auf die Psyche über die Darm-Hirnachse immens groß. Und auch das zum Beispiel ein Bereich, ja, der war ja nun schon länger, das ist ja nicht erst seit 10 Jahren bekannt, dass es da einen Einfluss gibt. Aber dieser Einfluss lässt sich nun wirklich nicht mehr irgendwie leugnen, sondern der ist jetzt Stand der Forschung. Und ja, allein wenn man muss einfach mal vor einer Klausur in eine Universität gehen, also wenn da so Klausursäle sind, wo Klausuren geschrieben werden, Prüfungen, Abschlussprüfungen, und man geht da mal Richtung Toilette, dann kommt einem so ein Geruch von Durchfall und so weiter entgegen. Das heißt, vor Prüfungen sind viele Menschen einfach aufgeregt und das äußert sich dann in der Regel in Durchfall oder auf jeden Fall in Magen-Darm-Beschwerden und meistens auch in Durchfall und die Toilettengänge nehmen zu. Und insofern ist auch klar, dass darüber dann auch natürlich eine Wirkung auf die Psyche geschieht, lässt sich gar nicht verhindern.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich kann, wenn ich mir meine Schulzeit erinnere, ne, ich war immer so ein bisschen auf der Kippe, ne? Schaffst du Deutsch, schaffst du Mathe, schaffst du die kritischen Fächer so, und dann ging es halt immer um 4 oder 5, ne? Und dann manchmal war eine Arbeit war letztendlich entscheidend dafür. Und ich hatte, eigentlich muss man sagen, über die ganze Gymnasialzeit hatte ich einen Reizdarm, nur als ich dann aus der Schule rauskam, da war der Reizdarm weg.
Ja, und man kennt das ja auch von Wettkämpfen, also vor Wettkämpfen, wenn ich auf dem Wettkampf bin oder je nachdem, wie nervös oder wie angespannt man ist, dass man halt vor dem Wettkampf halt dann auch nochmal auf Toilette muss, auch nochmal Stuhlgang hat, weil es da halt irgendwas im Darm passiert, dass mehr Adrenalin ausgeschüttet wird, man sehr nervös ist, aufgeregt, und solche Themen lassen sich ja auch nicht leugnen, ne? Vor den Wettkämpfen, das sieht man ja überall halt.
Da hatte ich mal einen Trainer angefragt, den ich privat gut kannte, und der war in der Bundesliga aktiv, und der hat einen Spieler hatten die gehabt, der musste abends spielen, ein wichtiges Spiel, und der hatte jetzt mittags plötzlich Dünnpfiff, und da hat er mir mal eine SMS geschrieben und so, hast du da irgendwie eine Erklärung, weißt du, woran das liegen könnte oder sowas. Und dann habe ich ihn gefragt, hat er länger nicht gespielt? Und er schrieb jetzt so, ja, der war 6 Wochen verletzt. Und da hatte der Trainer ihm dann so ein paar Stunden vor dem wichtigen Spiel gesagt, so, du spielst heute Abend. Ja, und dann hat er plötzlich Durchfall bekommen. Also, schöne Geschichten, um zu demonstrieren. Ich glaube, das kennen auch viele der Zuhörer, dass eben so wichtige Ereignisse, was weiß ich, Staatsexamen oder was auch immer, dass sie auf den Darm schlagen können.
Heiko, lass uns noch einmal kurz zu deinem Buch kommen. Für wen ist das Buch denn jetzt geeignet oder wer sollte das lesen? Wir müssen ja auch ein bisschen Werbung für das Buch machen jetzt hier.
Ja, also ich würde sagen, jeder, der sich um Darmgesundheit kümmern möchte, weil es einfach auch ein bisschen an dem Beispiel vom fäkalen Mikrobiota-Transfer klar macht, wie groß der Einfluss von der Darmmikrobiota auf unsere Gesundheit ist. Insofern würde ich sagen, jeder, der irgendwie das Gefühl hat, ich habe, was weiß ich, eine chronische Erkrankung und ich weiß nicht so recht, ich war schon hier und da und es ändert sich nicht. Aber vor allem natürlich alles, was im Bereich Darm liegt, für die ist dieses Buch, um einfach nochmal sehr, sehr deutlich, auch gerade was du vorhin gesagt hast, auf den ersten 100 Seiten nochmal klar zu haben, wie einflussreich eine gesunde Darmmikrobiota ist. Und auch da gibt es inzwischen kein Streit mehr. Also man weiß, je vielfältiger die Zusammensetzung unserer Darmmikrobiota ist, also ja, die verschiedenste Arten von Stämmen dort siedeln, je gesünder sind wir. Und also da muss man einfach da auch für sorgen. Und das macht das Buch, glaube ich, anhand dieses Beispiels FMT sehr deutlich, in welche Bereiche von Erkrankungen es sonst auch gehen kann. Und insofern würde ich, weil du sagst, für wen ist es? Also natürlich für alle, die sich irgendwie für dieses Thema FMT interessieren, aber auch für Menschen, die einfach das Gefühl haben, hey, ich komme irgendwie mit meiner Gesundheit nicht so richtig weiter, könnte es auch irgendwo anders liegen, und sich dann mal den Darm anzuschauen und die Zusammenhänge klar zu bekommen, für die ist das geeignet.
Ja, kann ich bestätigen. Ich habe das Buch gelesen. Und du hast ja zwar das FMT als Aufhänger genutzt, aber letztendlich sind da ganz, ganz viele Elemente drin, die man wissen muss, wenn man sich mit dem Darm beschäftigen will, vor allem wenn man so mal einsteigen möchte und will das vielleicht auch als Heilpraktiker oder als Physiotherapeut oder als Mediziner einsetzen, dann braucht man eine Grundlage. Und ich glaube, du hast da ganz, ganz viele Grundlagen auch gesetzt. Immer wieder im Kontext natürlich der FMT und wie weit das Thema eigentlich ist. Kleiner Ausblick in die Zukunft. Denkst du, wir werden irgendwann mal eine individuelle oder individualisierte FMT haben, sodass wir, dass jeder so sein eigenes Proprä-Syn-Präzisionsbiotika oder Psychobiotika bekommt?
Ja, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Man sieht ganz gut auch in den Studien, dass es auch verschiedene Spender bedarf. Also man kann jetzt nicht sagen, was weiß ich, wir nehmen jetzt Spende von Spender A und behandeln damit jetzt alle Clostridium difficile Erkrankten. Man sieht sehr gut, man braucht auch einen Spender B und Spender C, um wirklich gute Raten der Gesundung zu erreichen. Insofern sind das doch sehr individuelle Prozesse, die da laufen. Und auch die hat man noch nicht genau im Blick. Und wenn man sich vorstellt, dass also 1000 verschiedene Mikrobenstämme da in uns tätig sind, wir haben also, man muss sich das immer klar machen, 1,5 Kilo etwa unseres Körpergewichtes sind Fremdmikroben auf uns. Also natürlich auf der Haut, auf der Lunge und so weiter. Aber 1,5 Kilo. Und das ist ein Zusammenspiel, ein ausbalanciertes Orchester, das da miteinander sich ergänzt, in einer Symbiose lebt. Und da jetzt zu glauben, man kann das irgendwie nachstellen oder man hat eine Idee dafür, was muss dann eigentlich zusammengestellt werden, damit es optimiert ist. Na, ich bin da mal vorsichtig skeptisch, ob das wirklich auf diese Art gelingen wird. Also es gibt viele, also es gibt sicherlich Verfeinerungen da und Verbesserungen dieser ganzen Verabreichung und auch dieser Spendengewinnung. Aber ob es dann am Ende gelingt, Individuelles zu erzeugen, puh, ich bin da eher skeptisch. Was sicherlich, und das finde ich einen wirklich interessanten Bereich, die Diagnostik über die Stuhlspende, also über eine Stuhluntersuchung zu machen, das halte ich wirklich für. Da ist man schon dran. Also die Idee, du gehst jetzt irgendwo hin und gibst nicht nur eine Blutspende ab, sondern auch eine Stuhlspende und die wird nicht nur auf Blut untersucht, sondern wirklich im Detail auf deine Mikrobiota untersucht und über die Mengen der jeweiligen Stämme dann eine Aussage darüber zu treffen, welche Erkrankung du wahrscheinlich hast oder wo es wahrscheinlich hingehen wird. Das halte ich wirklich, das ist ein spannendes Forschungsfeld und da ist man schon dran. Weil die Idee auch ein bisschen da ist, dass das Blut, das, was sich im Blut zeigt, erst später passiert. Das heißt, die Entgleisung der Darmmikrobiota viel früher zu erkennen sein wird. Und wenn man da genauer sein könnte und sagen könnte, ah, du hast eine Entgleisung in dem Bereich, was weiß ich, du hast weniger Bacteroides und mehr Firmicut oder was auch immer, dann sieht es eher danach aus, wenn das so weitergeht, dass es die und die Erkrankung ist. In dem Bereich forscht man und ich glaube, das wird sich realisieren lassen.
Ja, und du hast ein wichtiges Stichwort vorhin genannt, das ist Diversität. Und die Diversität ist ja in europäischen Ländern nicht besonders hoch oder breit, wie auch immer man es bezeichnen will. Und wenn du das vergleichst mit Naturvölkern, das ist deutlich breiter. Und das hängt natürlich unter anderem auch damit zusammen, dass du nur das Nahrungsangebot verfügbar hast, was in deiner direkten Umwelt ist. Und bei uns, ne, Supermärkte, Bäckereien und so weiter. Das heißt, wir trainieren eigentlich unser Darmmikrobiom nicht mehr. Wenn man das mal so ein bisschen auch sportwissenschaftlich sagen will, ne? Axel, wir kennen ja alle möglichen Trainingsmethoden und würden alle die gleichen Trainingsmethoden anwenden, dann hätten wir ganz viele Olympiasieger, aber auch die Trainingsmethoden ändern, sind sehr, sehr individualisiert zum Teil und so müssen wir auch unser Mikrobiom genauso immer wieder neu reizen, ne? Sagen wir im Sport, ne? Man muss den Muskel neu reizen oder das System neuen Herausforderungen stellen und das schafft ja dann eben auch die Nahrungsauswahl. Und wenn wir jeden Tag das Gleiche essen, dann kommt eben auch ein sehr einsilbiges Mikrobiom dabei raus, ne?
Das ist auch tatsächlich so. Also das lässt sich gut beobachten, ja. Also und ja, das, was du schon sagst, ja, das Nahrungsangebot. Also es gibt ja so eine Idee, 100 verschiedene Lebensmittel pro Woche zu sich zu nehmen. Und wer das mal probiert, das ist eine echte Herausforderung, ja. Also weil wir so gewohnt sind auch, was weiß ich, von Tomate oder Gurke und vielleicht noch ein Radieschen und ein Brot und dann haben wir da noch Kartoffeln und dann haben wir noch ein bisschen Reis und Nudeln. So, und dann endet das auch schon fast. 100 verschiedene, um auch die Verschiedenheit des Mikrobioms zu versorgen. Das ist, ja, da gilt es sich tatsächlich Zeit zu nehmen und auch Aufwand für die Nahrungs Beschaffung und auch dann für natürlich für die Nahrungsaufnahme. Und ein anderer Punkt, der sicher eine Rolle spielt, ist auch, dass wir es so gewohnt sind, so hygienisch zu sein. Ja, also niemand oder die wenigsten ziehen eine Möhre aus dem Erdreich und essen sie, sondern in der Regel wird sie dann erstmal gespült und dann muss auch alles weg sein und dann kochen wir sie vielleicht noch und so weiter. Also die Mikrobenaufnahme über, ja, man würde jetzt sagen, über Schmutz vielleicht, die findet ja eher selten statt. Und wir werden ja, oder es gibt ja viele Bestrebungen, eher noch hygienischer zu werden. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass unser Mikrobiom weniger divers ist.
Ja, ich würde sagen, wir gehen ins andere Extrem, ne? Ich kann mich noch als Kind erinnern, dass wir da viel auf den Erdbeerfeldern waren und haben einfach die Erdbeeren gegessen, ja, einen halben Nachmittag. Und da gab es kein Wasser zum Spülen etc. Die wurden einfach so gegessen, ne? Mohrrüben, ja, bei uns in der friesischen Nordsee, da sind wir auf die Felder gegangen und dann haben wir einfach natürlich aus den Feldern rausgezogen und dann gleich gegessen, ne? Und das hat wahrscheinlich damals schon gut trainiert. Und wenn wir die Studien zu bei Bauernhofkindern uns anschauen und die Allergierate, dann haben wir da auch natürlich die Bestätigung. Ne?
Heiko, zum Abschluss würde mich noch interessieren, du hast eben ja gesagt, oder wir hatten gesagt, das ist ein relativ junges Forschungsgebiet, dieses FMT. Und gibt es da denn schon irgendwelche Langzeitstudien, dass man Leute vor 10 Jahren, die einen Transfer erhalten haben, dass man weiß, wie geht es denen heute? Beobachtet man die? Sind die vollständig geheilt oder gibt es da Rezidive?
Ja, also es gibt, muss ich erstmal einmal unterscheiden. Es gibt oder es gab dann nachdem, das muss man auch mal sehen, nachdem 2013 die niederländische Studie im New England Journal für Medizin rausgekommen ist, dann sind plötzlich, fühlten sich auch andere, na, wie soll ich das mal sagen, so mutig, das jetzt auch zu publizieren, dass sie das eigentlich schon früher mal gemacht haben. Es hatte sich bis zu dem Zeitpunkt, einfach niemand gewagt, weil es vom Verfahren her ja, erstmal natürlich der Ekelfaktor und dann, das soll es jetzt bringen und also auch so ein bisschen ausgelacht zu werden in der Medizinerwelt. Aber mit der Veröffentlichung dieser Studie gab es plötzlich Berichte, die schon sehr viel länger zurückdatieren. Und gerade also, es gibt einen Australier, Professor Borodi, der da viel dann plötzlich publiziert hat und gesagt hat, also wir haben schon in dem und dem Jahr und wir haben 10 Jahre später, ist diese Person immer noch gesund und so weiter. Also das gibt es natürlich, wobei man auch sagen muss, das sind in der Regel Einzelfallberichte. Aber wenn man das liest, das ist schon, ich sag mal, mitunter liest es sich wirklich wie eine Wunderheilung. Also das, was da an schweren Beschwerden in seine Klinik, der ist Gastroenterologe, aber der hat natürlich auch mit Patienten zu tun, die beispielsweise mit MS, also mit Multiple Sklerose, in seine Klinik gekommen sind, weil sie beispielsweise eine Verstopfung haben, also weil der Darm in der Peristaltik Schwierigkeiten hat. Und dann hat er gesagt, ja gut, jetzt sind Sie ja schon mal hier, gastroenterologisch, ich empfehle Ihnen jetzt eine Stuhlübertragung, hat das gemacht. Und siehe da, im Fahrwasser der Gesundung des Darms haben sich auch die Symptome der Multiple Sklerose zurückgebildet. Also das, wenn man das kann ich jetzt so einfach sagen, aber wenn man betroffener ist, dann denkt man, das ist ja ein Wunder. Also das ist so der eine Bereich, Einzelfallberichte. Und es gibt aber natürlich auch Studien, die schon ein bisschen Überblick haben, also was ich 2, 3, 4, 5 Jahre Überblick haben. Und das gibt es sehr wohl, dass Menschen Langzeit beobachtet werden oder wieder eingeladen werden zu einer Studie, um praktisch wiederholt nochmal zu schauen, wie sieht es jetzt eigentlich aus. Das gibt es schon.
Ja, da gibt es ja auch immer wieder Bestrebungen, dass man diese Single-Case-Studies nicht so als letztes Rad am Wagen betrachtet. Ne? Die gehen ja schon sehr viel Impact dann, wenn man die poolen würde, also wenn man mehr Leute finden würde, die man unter ein Dach setzen könnte, statistisch gesehen, dann würde man auch mehr wissenschaftliche Relevanz bekommen, ne? Und das kennen wir ja zum Beispiel auch aus dem Bereich der Tumorforschung, dass da auch manche Remissionen unerklärbar auftreten, ja? Die sind austherapiert und leben 15 Jahre später noch. Da muss irgendwas passiert sein, ja? Und diese Leute mal vielleicht unter einen Topf zu kriegen und zu schauen, was ist da eigentlich bei denen passiert. Vielleicht gibt es dort Schnittmengen. Das wäre dann natürlich mal interessant, das zu machen. Aber Frage ist immer, wer macht sich dann die Mühe, ne? Wo kommt das Geld her? Und Wissenschaft ist teuer. Und am Ende muss das irgendeinen, ja, Nutzen haben hinten raus, der dann nicht immer gegeben ist.
Ja. Also spannend ist zu lesen. Ich habe das ja abgedruckt in dem Buch jetzt. Ich habe ja ein Interview geführt mit Frau Doktor, Frau Professorin, muss man sagen, Wehreschild aus Köln. Und die hat erzählt, mit welchen Schwierigkeiten sie zu tun hatte, als sie das Thema in ihrer Klinik starten wollte. Ja, also die junge Ärztin hat dann da so unter Kollegen eine Fortbildung gegeben, hat das Thema referiert und dann ist sie wirklich ausgelacht worden. Und dann hat sie versucht, das jetzt tatsächlich in ihrer Klinik zu etablieren und das durfte sie erst nicht. Und erst als 2013 diese Studie veröffentlicht wurde, da hat man gesagt, na ja, okay, da gibt es ja auch noch andere, scheint erfolgreich, jetzt dürfen sie auch mal probieren und dann ist ja tatsächlich relativ viel Presseaufwand auch betrieben worden über die ersten positiven Fälle, die dort in Köln behandelt wurden. Und seitdem, ja, darf sie. Also da wird nochmal deutlich, auch womit, also nicht nur ich sag mal, die Komplementärmedizin zu kämpfen hat, sondern auch innerhalb der Mediziner und der Wissenschaft. Und es ist nicht so ganz einfach, ein neues Thema da zu etablieren und überhaupt zu starten.
Ja, es braucht immer so einen Türöffner. Und ja, spannendes Thema, schönes Buch. Gratuliere da nochmal zu. Ist ja nicht immer so ganz einfach, ne? So neben dem Beruf nochmal nebenbei noch ein Buch zu schreiben, sich so intensiv auch mit der Thematik zu beschäftigen. Und irgendwann wird es wahrscheinlich eine neue Auflage geben, weil so viel Studienmaterial wieder aufgelaufen ist, die das Ganze vielleicht wieder in Richtung Zukunft ja, bringen und wir werden das beobachten, Axel, oder?
Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter beobachten, auch weiter dich begleiten, Heiko. Und bei Gelegenheit vielleicht nochmal zu einem Podcast einladen. Für heute soll es das, denke ich mal, gewesen sein. Vielen Dank für den Einblick in dieses wirklich sehr interessante und vielfältige Thema. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Super, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und mach's gut. Bis demnächst.
Ja, sehr gern. Ich danke euch, Axel, Jens. Ja, sehr gern.
Bis dann. Also, macht's gut, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.